New York, USA. Wir schaffen es nicht. Salomon Peake hatte nur noch diesen einen Gedanken, als er in den Helikopter stieg. Wir sind nicht vorbereitet. Wir haben nichts, was wir diesem Grauen entgegensetzen können. Wir schaffen es nicht. Der Helikopter stieg vom nächtlichen Wall Street Heliport auf und zog quer über Soho, Greenwich Village und Chelsea nordwärts. Die Stadt war hell erleuchtet, aber man sah, dass etwas nicht stimmte. Viele Straßen waren in Flutlicht getaucht und es herrschte kein fließender Verkehr mehr. Von hier oben offenbarte sich das ganze Ausmaß des Chaos. New York wurde beherrscht von den Sicherheitskräften des OEM und der Armee. Ständig landeten und starteten Hubschrauber. Auch der Hafen war gesperrt worden. Nur Militärschiffe kreuzten noch auf dem East River. Und immer mehr Menschen starben. Sie waren machtlos. Sie konnten nichts dagegen tun. Das OEM hatte Vorschriften und Ratschläge zuhauf veröffentlicht, wie sich die Bevölkerung im Falle einer Katastrophe schützen konnte. Aber die beständigen Warnungen und öffentlichen Übungen schienen nichts bewirkt zu haben. Die Kanister mit Trinkwasser, die in jedem Haushalt für Notfälle bereitzustehen hatten, standen nicht bereit. Wo es doch der Fall war, erkrankten die Leute an Toxiden, die als Gase aus der Kanalisation aufstiegen oder aus Waschbecken, Toiletten und Geschirrspülern waberten. Alles, was Peake hatte tun können, war offensichtlich gesunde Menschen aus der Gefahrenzone in riesige Quarantänelager zu bringen und dort festzusetzen. New York hatte sich in eine Todeszone verwandelt. Schulen, Kirchen und öffentliche Gebäude waren in Krankenhäuser umfunktioniert worden. Der Ring um die Stadt glich einem gigantischen Gefängnis. Er schaute nach rechts. Immer noch brannte es in dem Tunnel. Der Fahrer eines Militärtankwagens hatte seine Atemmaske nicht ordnungsgemäß aufgesetzt und bei voller Fahrt das Bewusstsein verloren. Er war in einem Konvoi unterwegs gewesen. Der Unfall hatte eine Kettenreaktion ausgelöst, in deren Verlauf Dutzende von Fahrzeugen in die Luft geflogen waren. Derzeit herrschten im Tunnel Temperaturen wie im Innern eines Vulkans. Peake machte sich Vorwürfe, dass er den Unfall nicht hatte verhindern können. Natürlich war die Verseuchungsgefahr in einem Tunnel weit höher als in den Straßen der Stadt, wo die Toxide abziehen konnten. Aber wie hätte er überall zugleich sein können? Was konnte er überhaupt verhindern? Wenn es irgendetwas gab, das Peake aus tiefster Seele hasste, war es das Gefühl der Machtlosigkeit. Und jetzt ging es auch in Washington los. »Wir schaffen es nicht«, hatte er Lee am Telefon gesagt. »Wir müssen«, war die einzige Antwort gewesen. Sie überflogen den Hudson River und hielten auf Hackensack Airport zu, wo eine Militärmaschine auf Peake wartete, um ihn nach Vancouver zu bringen. Die Lichter Manhattans fielen zurück. Peake fragte sich, was die Versammlung am folgenden Tag wohl ergeben würde. Er hoffte, dass wenigstens ein Medikament dabei heraussprang, um dem Horror von New York ein Ende zu setzen. Aber etwas warnte ihn, sich Hoffnungen zu machen. Es war seine innere Stimme. Und sie behielt im Allgemeinen recht. Sein Schädel wummerte im Takt des Rotorenlärms. Peake lehnte sich zurück und schloss die Augen. Chateau Whistler, Kanada. Lee war hochzufrieden. Natürlich hätte ihr angesichts des heraufdämmernden Armageddon Erschütterung weit eher angestanden, aber der Tag war einfach zu gut verlaufen. Vanderbilt ging in die Defensive und der Präsident hörte ihr zu. Nach endlosen Telefonaten hatte sie sich einen Status quo des Weltuntergangs verschafft und wartete voller Ungeduld darauf, mit dem Verteidigungsminister verbunden zu werden. Sie wollte den Einsatz der Schiffe besprechen, die am folgenden Tag zur ersten Sonarattacke auslaufen sollten. Der Verteidigungsminister hing in einer Besprechung fest. Einige Minuten blieben ihr noch, also spielte sie Schumann vor der Kulisse eines exorbitanten Sternenhimmels. Es war kurz vor 2 Uhr. Das Telefon schellte. Lee sprang auf und stellte die Verbindung her. Sie hatte das Pentagon erwartet und war einen Moment lang verblüfft, wessen Stimme sie stattdessen hörte.
»Dr. Johansson, was kann ich für Sie tun?«
»Haben Sie Zeit?«
»Wann, jetzt?«
»Ich würde Sie gerne unter 4 Augen sprechen, General.«
»Ungünstig im Moment, ich muss ein paar Telefonate führen. Sagen wir in einer Stunde?«
»Sind Sie nicht neugierig?«
»Helfen Sie mir auf die Sprünge.«
»Sie waren der Meinung, ich hätte eine Theorie.«
»Oh, richtig.«
Sie überlegte eine Sekunde.
»Gut, kommen Sie.«
Mit einem Lächeln legte sie auf. Genau so hatte sie es erwartet. Johansson war nicht der Typ, der Fristen bis zur letzten Sekunde ausreizte und zu höflich sie verstreichen zu lassen. Er wollte den Zeitpunkt bestimmen, und sei es mitten in der Nacht. Sie rief die Telefonzentrale an. »Verschieben Sie mein Telefonat mit dem Pentagon um eine halbe Stunde.« Sie überlegte kurz, dann korrigierte sie sich. »Nein, um eine Stunde.« Johansson würde einiges zu erzählen haben. Vancouver Island. Nach Greywolfs Schilderung war Anahuac der Appetit fürs Erste vergangen. Doch Shoemaker übertraf sich selbst. Er hatte preisverdächtige Steaks gebraten und einen bemerkenswerten Salat mit Croutons und Nüssen kreiert. Sie aßen zu dritt auf seiner Veranda. Delaware vermied es, das Thema auf ihre neue Beziehung zu bringen und erwies sich als überaus unterhaltsam. Sie kannte eine Menge Witze und war sich nicht zu schade, noch die blödesten so zu erzählen, dass man sie auf eine Bühne hätte stellen sollen. Sie war wirklich komisch. Wie eine Insel lag der Abend in einem Meer von Elend. Im mittelalterlichen Europa hatten sie getanzt und ein Fest gefeiert, wenn der schwarze Tod umherging. Ganz so weit waren sie hier nicht, aber immerhin schafften sie es, mehrere Stunden lang über alles Mögliche zu reden, nur nicht über Tsunamis, Wale und Killeralgen. Anahuac war dankbar für die Abwechslung. Shoemaker erzählte Geschichten aus den Anfangstagen von Davies. Sie lachten und schwatzten und genossen den milden Abend, streckten die Beine aus und sahen hinaus aufs schwarze Wasser der Bucht. Etwa um zwei hatte sich Anahuac verabschiedet. Delaware war geblieben. Sie und Shoemaker hatten sich an alten Kinofilmen festgebissen und eine weitere Flasche Wein aufgemacht. Allmählich begaben sie sich auf eine alkoholisierte Daseinsebene. Also trank er sein letztes Wasser, bedankte sich und ging die nächtliche Hauptstraße entlang zur Station. Dort schaltete er den Computer ein und loggte sich ins Internet. Nach wenigen Minuten hatte er Professor Dr. Kurzweil gefunden. Im Morgengrauen begann sich ein Bild abzuzeichnen.